Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, eingeladen worden bin. Der Impulse-Gottesdienst ist für mich immer was ganz Besonderes. Ich bin sehr viel kleinere Kirchen gewohnt. So die Jugendlichenfraktion hier vorne wäre schon eine für mich völlig auskömmliche Gemeinde. Damit wäre ich schon sehr zufrieden. Und deswegen bin ich immer etwas aufgeregt, wenn ich vor so einer großen Gemeinde sprechen darf, muss. Sind mir viel zu viele. Der Text ist Römer 5, ein Text, den ich nie besonders gemocht habe, weil ich ihn einfach nicht verstanden habe, weil er mir nicht eingängig war. Ich lese den mal vor nach der Lutherbibel, dann ist er möglichst unverständlich und das wird uns dann schon mal helfen, da reinzukommen. Nun, da wir gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir im Glauben auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung, der zukünftigen Herrlichkeit. Nicht aber allein das, jetzt kommt's nämlich, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, also das Leid, das mich betrifft. Weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, wecke uns das Ohr, dass wir es hören, wie ein Jünger. Amen. Ja, ich will als erstes sagen, warum mir dieser Text nie ganz eingeleuchtet hat. Das erste ist sofort zu merken, es ist Geduld. Wir haben das gerade gesehen in dem Spot mit den Kindern, was das bedeutet, Geduld haben zu müssen und wie anstrengend das ist. Und ich bin einfach kein geduldiger Mensch. Aus irgendeinem Grund ist mir das wirklich sehr schwer. Meine Frau tadelt mich zu Recht auch deswegen ab und zu, weil mir das nicht gelingt. Aber ich glaube, Männer sind sowieso nicht so geduldig. Vor allem vor der Edeka-Kasse, oder? Wenn ich bei mir, beim Bruder, beim Edeka bin und es ist immer die falsche Schlange und so, wie es halt immer so ist, oder? Sie kennen das auch. Also Geduld ist sowieso nicht meine Sache. Und ich habe gedacht, und ich habe mich daran erinnert, meine Eltern oder die Gemeinschaft, in die meine Eltern gegangen sind, da war natürlich Geduld, so, als ob das da der Himmel aufgehen würde. Ich habe gedacht, oh gute Güte, Leute, habt ihr nicht was anderes? Ja, und es war mir nie gut, damals war ich noch ein junger Mensch und vielleicht werde ich jetzt einfach schlauer, weil ich auch ein bisschen älter werde. Also Geduld hat mir nie eingeleuchtet, das war das Erste. Das Zweite, was mir nicht eingeleuchtet hat, ist dieser Kettenschluss. Trübsal bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung. So, das stimmt doch gar nicht. Wenn mich irgendwas wirklich hart angeht, was weiß ich nicht, eine Krankheit, muss nur eine Erkältung sein. Ich werde überhaupt nicht geduldig von der Trübsal, sondern ganz das Gegenteil, ich werde sehr ungeduldig. Oder wenn mich einer nervt. Auch in der Gemeinde kann einem das als Pfarrer natürlich ab und zu mal passieren. Hier kann ich das sagen, hier sind keine Triberger, oder? Ja, ich weiß schon, die sitzen schon da, ich habe es schon gesehen. Aber so ist es halt einfach, oder? Wenn einer nervt, man ist irgendwann und denkt man, oh gute Güte, wird's denn werden und wirst du über diese Glaubenshindernis hinwegkommen und so. Es ist doch gar nicht so, dass das so automatisch passiert. Dass das wirklich so wie in diesem Kettenschluss funktioniert. Und dann das Beste, das Dritte, dann habe ich, denke ich, alle wesentlichen Probleme genannt, ist, wir kommen nur bei dem raus, wo wir am Anfang starten. Paulus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung, in der wir stehen, der zukünftigen Herrlichkeit. Das ist der Glaube, das ist der Kern des Glaubens, der uns gerecht macht, der uns Frieden bringt mit Gott. Dieser Hoffnungsglaube, Gott wird mir alles Gute schenken, weit über das Maß hinaus. Paulus kann an einer Stelle sagen, dass wir der Leiden dieser Zeit nicht einmal mehr gedenken werden. Wir werden ja nicht mal mehr dran denken. Und am Ende von diesem ganzen Kettenschluss, von diesem ganzen Schlamassel, der mir sowieso nicht liegt, komme ich nur wieder bei der Hoffnung raus. Bewährung bringt Hoffnung. Es passiert gar nichts, es tut sich gar nichts. Ich habe gar keinen Fortschritt gemacht. Als ich diese Anfrage bekommen habe, war zufällig, das war kurz vor Advent, war zufällig der Text mit den Jungfrauen dran. Den kennen Sie alle, oder? Die törichten Jungfrauen, die nicht genug Öl dabei haben und dann sind die Lichter und gehen aus. Ist ja auch, ich weiß noch genau, wie ich an dem Text gehangen habe und habe gedacht, Menschenskinder, was haben die denn Neues? Die haben nichts anderes. Die törichten Jungfrauen haben genauso Licht gehabt. Es war genauso ein Glaube. Das war genau alles dasselbe. Aber sie hatten einfach nicht genug davon. Sie hatten einfach nicht, und was ist dieses Genug haben? Das bringt ja gar nichts Neues. Die Hoffnung ist dieselbe. Die muss auch dieselbe sein, denn die Hoffnung macht uns gerecht. Und wir müssten jetzt schon, wenn ich gerade erst gläubig geworden bin, müsste die Hoffnung schon die Macht haben, mich zu retten. Trotzdem komme ich hinten erst bei der Hoffnung wieder raus und es hat sich gar nichts getan. So, das sind so ein bisschen meine Probleme gewesen, die ich mit diesem Text hatte, auch mit den Jungfrauen, und habe gedacht, was ist jetzt das, was eigentlich der Kern dieses Textes ist? Was will mir der Paulus sagen? So, jetzt hoffe ich, haben Sie ungefähr den Punkt, auf den ich raus will. Es muss irgendetwas sein, was zu meinem Glaubensleben wesentlich dazugehört. Ohne das, das sind nämlich die törichten Jungfrauen, werden wir draußen bleiben. Das ist die klare Ansage. Was aber an dem Glauben eigentlich inhaltlich gar nichts verändert. Denn ich muss jetzt schon gerettet werden können, wenn ich denn die Hoffnung habe. Wir haben Frieden. Paulus sagt hier, wir haben Frieden. Der ist im Römer 5 an der Stelle angekommen, wo er sagt, Römer 3 war das Problem, wie kriege ich Frieden? Durch den Glauben an Jesus Christus, weil er für mich gestorben ist. Römer 4 war, was ist das für ein Glaube? Der Glaube Abrahams, ein Hoffnungsglaube auf Zukunft. Und jetzt kann er sagen, so, jetzt haben wir es. Wir haben Frieden. Alles in Ordnung. Und jetzt soll aber kommen, was macht das mit meinem Leben? Wie soll mich das verändern? Wie soll das wirken in mein Leben? Und als ich den Gedanken hatte, als mir klar geworden ist, es geht im Kern um Hoffnung, dann habe ich diesen Kettenschluss nochmal angeguckt. Trübsal bringt Geduld, Geduld bringt Bewährung, Bewährung bringt Hoffnung. Wenn ich den nämlich von der Hoffnung her verstehe, wirklich von der Hoffnung her angucke, von dem, was mich rettet, was mich retten wird im Gericht, dann komme ich automatisch bei diesem Kettenschluss an. Der ist völlig logisch, beschreibt absolut klar mein christliches Leben und sagt mir, wie ich zu leben habe. Dummerweise, ich wollte das nie wissen, jetzt weiß ich es, jetzt sage ich es Ihnen. So, ja, bis jetzt bin ich dem immer ausgewichen ein Stück weit. Aber gut, der erste Schritt, wie kommen wir von der Hoffnung zur Trübsal? Wo kommt die Trübsal auf einmal her? Was würden Sie denken? Ja, wir würden denken, ja, die ist einfach in unserer Welt da, die ist ganz selbstverständlich, gehört die zu unserem Leben dazu, die betrifft einen immer wieder. Das ist hier nicht gemeint, denn Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsal. Wir nehmen die nicht nur in Kauf und sagen, naja, okay, die gehört halt noch dazu, solange wie diese Zwischenzeit ist, sondern es ist geradezu, als ob wir einen Blick darauf nehmen würden und sagen würden, ja, wenn mich Trübsal betrifft, gut so, können wir eigentlich gar nicht sagen, würden wir gar nicht sagen. Woher kommt das? Was soll das? Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, wenn ich wirklich im Frieden mit Gott lebe und wenn alles Leben, was ich, bevor ich so gläubig geworden bin, dass ich auf sein Heil hoffe, wenn das alles wirklich Unfrieden mit Gott war, dann muss ich jetzt, wenn ich auf seine Seite getreten bin, auch in eine Gegnerschaft zu den normalen Menschen, zum normalen Leben treten. Wenn ich jetzt im Frieden bin mit Gott, der Rest der Welt aber immer noch im Zwietracht mit Gott lebt, dann werde ich auf einmal mit zu der Zwietracht gerechnet werden. Leute werden mich schief angucken, weil ich mich so zu Gott halte. Das wird einfach dazugehören. Wir sehen das bei uns zurzeit nicht so wahnsinnig. Wir sehen es aber in den muslimischen Ländern, wie schnell das gehen kann, dass Kirchen aus den Ländern rausgetrieben werden. In den kommunistischen Ländern war das gang und gäbe. Jesus kann an einer Stelle sagen, sie werden glauben, dass sie Gott einen Dienst damit tun, wenn sie euch töten. Wir haben das bei uns leicht vergessen, weil wir hier in einem Frieden mit unserer Umgebung leben. Aber wir können es an manchen Stellen spüren, so einen Ärger über die Christen. An dieser Stelle kann ich diesen Punkt noch nicht weiter erklären. Der wird nachher deutlicher werden, der wird Ihnen deutlicher werden, wo der Widerspruch von Menschen gegen ein wirklich christliches Leben besteht. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, wir rühmen uns. Und das heißt, wenn in der Bibel irgendwo steht, wenn Paulus irgendwo sagt, er hat vorher gesagt, wir rühmen uns natürlich, wir können uns gar nicht rühmen. Aber dann sagt er, wir rühmen uns Jesu Christi oder wir rühmen uns Gottes. Und wenn er sagt, wir rühmen uns der Trübsal, dann heißt das, ich weiß, dass sie mir von Gott auferlegt ist. Ich nehme das, was mich betrübt, was mich anstrengt, als etwas, was mir Gott auferlegt hat. Das einfachste Beispiel ist für mich immer eine Krankheit, die ich annehme als etwas, was Gott mir auferlegt hat. Wenn Sie, ich fürchte mich vor dem Satz immer. Ich komme nicht drum rum, ihn zu sagen, weil er hier einfach drin steht. Das kann man auch jemandem nicht sagen, der nicht Christ ist. Ich habe neben meiner Kirche direkt ist die Asklepios-Klinik. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist eine Krebsnachsorgeklinik und ich bin dort eben immer auch mit Andachten und wenn ich von Seelsorgestelle angefragt werde, im Gespräch. Und das kann ich nicht einfach jemandem in der Asklepios-Klinik so sagen. Diese Krankheit ist eine Trübsal, die dir von Gott auferlegt ist. Kriegen die Krise? Ja, dann kriege ich die Krise, wenn ich das sagen muss. Aber es gibt ein paar wenige, die im Glauben so stabil sind, dass sie das wirklich so hören können und annehmen können. Ich weiß noch, dass ich eine Frau hatte, die hatte gar nichts mit der Asklepios zu tun, die war einfach in der Gemeinde, die lebte da 2-3 Jahre lang am Anfang, wo ich in der Gemeinde war und hatte eine Krebserkrankung. Und die hat sowas von alleine sagen können. Können wir das? Ja, ich frage das, kannst du das schon? Die Widerständigkeit und die Widerwärtigkeit, die dir begegnet, als etwas annehmen, was dir von Gott als Aufgabe gestellt ist. Nicht als Strafe. Ja, nicht, das ist der Sinn. Nicht als Strafe, aber als Aufgabe gestellt ist. Das ist wirklich schwierig. Wir müssen uns das nicht suchen. Ich weiß noch genau, ich erinnere mich sehr genau an eine Auslegung, die mein Vater mal, auch eine Passionsandacht, wir sind in der Passionszeit, es ist eine Passionspredigt, auch in der Passionszeit eine Andacht gemacht hat und gesagt hat, Jesus sucht nicht das Leiden. Er ist nicht jemand, der sozusagen wie leidensversessen ist. Aber in dem Moment, wo Gott es ihm auferlegt, weicht er auch nicht davon. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das ist der Eingangssatz zur Passionszeit. Er nimmt seine Jünger mit, er nimmt uns mit. Weißt du schon, dass die Dinge, die dich betreffen, betreffen werden, unter denen du leidest, eine Aufgabe Gottes sind? Gucken Sie, wie viel Sie daraus machen können. Ich kann Ihnen das nur so sagen. Wir rühmen uns der Trübsal, kann Paulus sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben, wie lange ich sie, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Jetzt kommt in dem Kettenschluss, Trübsal bringt Geduld, als ob es automatisch wäre. Was würden wir als Erstes sagen? Ah, wir müssen vielleicht noch die eine oder andere Trübsal. Ich hatte das schon mal, als Pfarrer kann man unter Gemeindegliedern leiden. Na, ich warte, da muss doch eine Antwort kommen, oder? Und als Gemeindegliedern kann man unter Pfarrern leiden. Oder ist doch wohl klar? Das ist doch, was müssen die in Triberg mit mir alles aushalten, oder? Und ich werde und werde nicht irgendwie, naja, gut, Güte. Sie haben Ihren eigenen Pfarrer, oder? Und Ihre eigenen Pfarrer, unter denen Sie im Frieden leiden können. Wie viele Gemeindeglieder, jetzt komme ich ins Quatschen. Was meinen Sie, eine Zeit lang war ich Vikar, ziemlich ausführlich, auch 5 Jahre dauernd in anderen Gemeinden. Die Leute, die nicht in der Gemeinde waren, haben mir immer gesagt, wissen Sie, der und der Pfarrer hat damals das und das und deswegen und sind weggegangen. Wie sehr Leute weggehen aus Gemeinden, weggehen, Gemeinschaft verlassen, Jugendgruppen verlassen, Bibelkreise verlassen, Gemeinschaften verlassen, Kirchen verlassen, weil sie etwas nicht aushalten, weil sie darunter leiden, weil sie wirklich angefochten sind. Jetzt während der Flüchtlingszeit, in der wir leben, ist natürlich klar, dass ich vom Evangelium immer zu predigen habe. Wir haben positiv auf Flüchtlinge zuzugehen. Da sind Leute aus der Kirche weggeblieben auf einmal. Und gesagt, Herr Pfarrer, das können Sie doch nicht ernsthaft machen, das sind doch Moslems, können Sie doch gar nicht sagen. Natürlich muss ich das sagen. Die Barmherzigkeit erstreckt sich doch nicht nur auf die Gemeinde. Die erstreckt sich doch nicht nur auf die Freunde. Es sind doch gerade die, die vielleicht unserem Glauben sogar feindlich gesinnt sind, denen wir mit Barmherzigkeit und Entgegenkommen zu begegnen haben. Die Leute bleiben weg. Oder unter der Kirchenleitung kann man auch leiden. Oder manchmal sowas aus Karlsruhe kommt. Ja, so. Also wir haben genügend Dinge, unter denen wir leiden müssen. Jetzt kommt der Punkt, wie bringt das Geduld? Der entscheidende Kern ist, ich habe immer gedacht, das folgt nicht notwendig. Doch das folgt notwendig. Und zwar in dem Moment, wo ich wirklich von der Hoffnung her denke. Wenn das der Kern meines Lebens ist, dass ich in Hoffnung auf das vertraue, was Gott an Gutem tun wird, dann werde ich nichts mehr tun. Dann halte ich still und werde geduldig. Ich versuche nicht mehr, die Sache zu ändern. Intervention, normalerweise das, was wir als erstes machen. Wenn mich was nervt, versuche ich, das irgendwie loszuwerden. Oder ich versuche wegzukommen davon. Ich versuche das irgendwie, ach, lass es hinter dir. Oder ich stelle mich starr. All das tut die Geduld nicht. Sondern die Geduld ist genau das im Kern, was ein Christ tut, weil er Hoffnung hat auf das, was Gott tun wird. Aus der Hoffnung, aus dem, dass ich gerichtet bin, das ist dem Paulus wichtig, gerichtet bin auf die Zukunft, die von Gott kommt, dass er alles Gute machen wird. Kann ich sagen, muss ich sagen, soll ich sagen? Ich gucke mir das jetzt mal in Geduld an. Ich habe diese Predigt ein Stück weit ausprobiert im Bibelgesprächskreis oder zweimal sogar, 2 Bibelgesprächskreisabend. Die Armen mussten diesen Text mit mir 2-mal durchgehen, weil ich gedacht habe, das will ich testen. Ja, ich will die Reaktion testen. Und dann kam die Reaktion. Oh Gott, das kann doch nicht ernst sein. So kann das doch nicht gehen. Oder einfach nur stillhalten und Ruhe bewahren. Da so. Doch genau das ist gemeint. Das heißt christliches Leben. Unendlich geduldig sein können, weil ich weiß, das, was ich tue, wird im Wesentlichen gar nichts ändern können. Vielleicht, wenn Gott seinen Segen dazu gibt, werde ich das eine oder andere ändern können. Vielleicht. Aber eigentlich wirklich gut, den richtigen Weg wird es nur nehmen, wenn es Gott tut. Und darauf kann ich vertrauen. Darauf soll ich vertrauen. Das ist ja der Kern meines Glaubens. Das ist der Glaube, der mich gerecht machen wird. Einen anderen Glauben haben wir nicht. Wir würden diesen Glauben verlassen, wenn wir nicht geduldig sein wollten. Ja, jetzt haben die zum Glück im Bibelgesprächskreis 1-2 gute Einwände gehabt, oder? Und die will ich auch Nein, das ist noch die Trübsal. Wir sind schon in der Geduld. Das eine ist beten. Können, dürfen wir nicht beten um eine Änderung? Doch, mit Sicherheit, natürlich sollen wir beten. Wir sollen uns immer an Gott wenden, dass er das Schicksal wendet. Die entscheidende Stelle, die Sie sicher auch im Kopf haben sofort, ist, ich weiß nicht, das war Jahreslosung vor 2, 3, 4 Jahren. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus hat auch ein Leiden. Paulus leidet an etwas und betet. Er sagt, er hat 3-mal zu Gott gebetet, damit er das von ihm nehmen möchte, weil das sein Evangelium, sein Predigtdienst behindert, weil er nicht in der Weise Mission treiben kann, weil er nicht fürs Reich Gottes tätig sein kann. Und er sagt, Gott, da musst du doch sozusagen eingreifen. Und er hat gedacht, er ist wirklich im Besitz des Heiligen Geistes und kann im Geist dafür beten, dass jetzt diese Krankheit von ihm genommen wird. Sie kennen das alle, oder? Das ist dauernd und überall. Wenn ich nur genügend bete, wenn ich nur genügend glaube, wenn ich nur genügend innerlich und wirklich und vertraue auf Gott, dann wird die Krankheit, nein, die wird nicht. Vielleicht macht Gott das, aber sehr häufig auch einfach nicht. Bei Paulus heißt es, nein, du wirst es tragen müssen. Lass dir an meiner Kraft genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, heißt nicht, meine Kraft macht die Schwachen stark. So denken wir das immer. Nein, sondern sie ist in den Schwachen mächtig. Sie kann etwas in dem Moment, wo ich nicht kann. Dann kann Gottes Kraft endlich zur Geltung kommen. Wir wollen immer uns durch Gottes Kraft uns selbst ermächtigen, selbst stärken. Die Kraft unseres Glaubens, Berge versetzender Glaube. Der bergeversetzende Glaube, es gibt den, aber der sieht ganz anders aus. Und Paulus sagt uns heute, wie der geht, nämlich Geduld. Das ist der eigentliche Kern, das ist die eigentliche Kraft, die von Gott herkommt. Ich kann ganz in Ruhe, einfach aushalten, bis Gott etwas tun wird. Weil ich darauf hoffe, weil ich darauf vertraue, dass er das tun wird. Aus der Hoffnung, mit Notwendigkeit. Einen anderen Weg gibt es für uns nicht. Ich sage das jetzt mal so an die jungen Leute, weil ich das als junger Mensch überhaupt nicht hätte hören wollen. Vergessen Sie es vielleicht auch gleich wieder. Irgendwann mal werden Sie es merken, werden Sie es wissen und werden sagen, da war doch so ein Knochen aus Triberg, oder? Und der hat das damals schon gesagt. Geduld, nichts anderes. Wir können darin ein bisschen was von der östlichen Weisheit eintragen, oder? Das dürfen wir ruhig auch. Es gibt ein Wort, das heißt, in Jesus Christus ist alle Weisheit. Und warum nicht auch die Weisheit des Ostens? Geduldig sein, nicht gleich agieren, warten, bis etwas gut wird, bis Gott etwas tut. Wir wissen, das ist nicht einfach so, dass es geschieht, sondern wir wissen, das ist Gott, der zum Guten wirken wird. Glauben Sie, ich habe angefangen, die ganzen alten Kirchenlieder durchzugehen. In den ganzen Liedern ist das drin. Steht das drin? Das wussten die alle ganz selbstverständlich. Dass Geduld unsere Aufgabe ist. Dass wir gar nichts anderes machen müssen. Du kannst... Jetzt, ich habe die ganze Zeit eine Verszeile im Kopf, die heißt, der halte nur ein wenig Stille und sei in sich doch ganz vergnügt. Und ich weiß schon nicht mehr, wie es weitergeht. Ich dachte, das muss in Befiehl du deine Wege drin sein. Ist es aber gar nicht. Ich bin heute ganz Befiehl du deine Wege durchgegangen. Wenn nur den lieben Gott lässt walten. Ist doch gut, wenn da noch ordentliche Theologen sind, oder? Ja, mein Vater hätte das auch gewusst. Ich weiß das nicht. Ich kenne die Texte nicht genügend. Okay, alles klar. Ich denke, die wissen das noch. Stiller halten, warten und sei doch in sich selbst vergnügt. Es ist nicht alles, wir können nicht bei allem immer vergnügt sein. Es wird uns auch manches wirklich hart ankommen. Und eine Krankheit durchzuhalten und gerade einen Krebs womöglich ins Sterben durchzuhalten, mit Geduld. Und zu sagen und anzunehmen, das ist eine Aufgabe, die mir Gott stellt. Das ist wirklich hart, das ist nicht nur in sich selbst vergnügt sein, das ist auch wirklich Leiden, Leidensnachfolge. Aber es ist unsere Aufgabe, mit Geduld. Das ist ein aktives Tun. Und jetzt sind wir in der Mitte der Passionszeit, denn das ist Jesus Christus. Wenn er ans Kreuz geht, dann ist er geduldig, geduldig mit uns. Zuallererst mit unserer Schuld, die wir immer wieder auf uns laden, die immer wieder, wo wir immer wieder um Vergebung bitten müssen. Sein Kreuz zeigt mir, er ist geduldig an dieser Stelle. Paulus kann das sagen, wenn er schon gestorben ist, als ich das noch nicht wusste, um wie viel mehr wird er mir auch vergeben, jetzt da ich es weiß und darum bitten kann. Die entscheidende Kraft, die entscheidende Gotteskraft, die in unserem Leben wirksam werden soll, ist Duldekraft, aushalten können und warten können, bis Gott etwas tut. Vielleicht mit einer Krankheit. Der Kern ist, denke ich, an vielen Stellen, wenn wir wissen, es ist wirklich Gott, der das ändern kann und er tut es nicht, dann ist es zuerst einmal Geduld mit Gott selber haben. Du musst Geduld mit Gott lernen. Er ist der, der alles Leid wenden kann. Er ist der, der Kriege steuern kann, der dem Unglück steuern kann, der Ungerechtigkeit steuern kann. Wir müssen Geduld haben mit ihm. Die törichten Jungfrauen wissen nicht, wie lange sie auf Gott warten müssen. Du musst das wissen, wie lange du wirklich in Not Geduld haben musst mit diesem Gott, bis er dein Leid wendet. Greif da nicht zu kurz. Das ist Duldekraft. Und an Jesus Christus sehen wir, seine Duldekraft ist groß. Geduld mit mir selber muss ich auch haben. Denn es kann mich manchmal hart ankommen, wie oft ich immer wieder dieselbe Sünde tue. Immer wieder in dasselbe Fettnäpfchen trete, immer wieder vor Gott treten muss und sagen muss, Herr, es ist mir dieses Mal wieder nicht gelungen. Herr, vergib mir bitte. Dass ich es noch ansehe, dass ich mir das antue, mich in dieser Notlage zu befinden, mich in dieser Trübsal zu befinden, nein, ich bin nicht gerecht. Ich habe eine Gruppe in Schönwald, die denken, sie könnten durch die Macht des Heiligen Geistes völlig es schaffen, sündlos zu leben. Und das wäre die Aufgabe des Geistes. Nein, der Geist treibt uns in die Geduld, auch mit uns selber. In die Geduld ansehen zu müssen, dass ich immer wieder mit derselben Schuld komme. Und dann Geduld mit unseren lieben Mitgeschwistern in der Gemeinde. Dass der und diejenige immer noch, immer wieder, immer dasselbe Blödsinn macht, falsch macht, wo ich es doch sehe und wo ich es doch gesagt habe. Wir sollen es sagen. Wenn dein Bruder, deine Schwester etwas falsch macht, so geh hin und rede mit ihr. Aber auf der Rückseite steht auch 7 mal 70 mal vergeben. Du geh nicht weg aus deiner Gemeinschaft. Halte den Kontakt zu ihnen. Bleibe bei deiner Gemeinde. Halte es mit den Pfarrern aus, die kein ordentliches Evangelium predigen, weil sie es selber noch nicht im Herzen haben. Und du kannst nichts tun, außer im Gottesdienst dabei sitzen und es anhören, dass es noch nicht so weit ist. Halte es trotzdem aus. In einen Gottesdienst gehen wir nicht, weil wir was kriegen, sondern weil wir da sind und Gemeinschaft halten und mit Gott feiern, Lobpreis halten mit denen, die das brauchen. Wenn Sie, unten in Triberg brauche ich immer auch Gemeinde. Da kommen Leute aus der Asklepios-Klinik, die brauchen das, dass jemand mitbetet. Ja, die wollen eine Predigt hören, aber die wollen vor allem auch jemand haben, der mitsingt, mitbetet, mit das Glaubensbekenntnis spricht und mitträgt im Glauben. Das wäre unsere Aufgabe, auch wenn meine Gemeinde mir vielleicht nicht die Heimat gibt, die ich bräuchte. Wir haben nur diese Landeskirche und es ist wirklich ein Elend in der evangelischen Kirche, dass alle naselang irgendeiner wegrennt, weil er denkt, er ist so bekenntnistreu und hält so fest am Bekenntnis, aber an der Geduld denkt keiner festhalten zu müssen. Die rennen alle weg und wissen, woanders ist es besser. Nein, jeder ist an seine Stelle gestellt und muss die Trübsal seiner Gemeinde mit aushalten. Wir sind halt einfach nicht immer so glänzend und so herrlich und so schön. Aber es ist doch auch gut, wenn wir wissen, wir halten miteinander aus und haben Geduld miteinander. So, jetzt muss ich noch ganz schnell zur Bewährung kommen. Ich habe gemerkt, das Wort Bewährung, das war in dem Vorbereitungskreis drin. Was ist der positive Ausgang? Paulus sagt, es gibt, wenn du geduldig bist, wenn du das wirklich als aktives Handeln nimmst. Ich sehe etwas, was mich nervt. Natürliche Reaktion ist irgendwie darauf reagieren. Nein, ich mache den Punkt und denke, da kommt jetzt eine Aufgabe Gottes auf mich zu. Wie soll ich reagieren? Geduldig sein. Ja, ich kann beten, ja, ich kann das ansprechen, aber im Kern geduldig bleiben damit. Einen Punkt habe ich noch. Einen wichtigen Punkt, entschuldigen Sie. Der ist mir noch eingefallen. Wissen Sie, die ganzen Gründe, die wir haben, warum wir nicht geduldig sein sollen, die hätten die Jünger Jesus auch gesagt, als er ans Kreuz gegangen ist. Die hätten alle gute Gründe gehabt, warum Jesus jetzt auf keinen Fall sich hinrichten lassen darf. Weil das Evangelium ist gerade ausgebreitet. Sie sind in der Mitte in Jerusalem. Es ist so wichtig, dass die Jünger, und was weiß ich nicht, was die alles gewusst hätten, was wir alles wissen dauernd. Und Jesus sagt, nein, mein Kern, die Kraft Gottes wird mächtig werden in dem Moment, wo ich es aushalte, dulde, dass ich angegriffen und vielleicht sogar umgebracht werde. Jetzt zur Bewährtheit. Wir müssen nichts weiter tun. In dem Moment, wo du geduldig bist, wo du auf eine Sache, die dich wirklich angreift, doch mit Geduld reagierst und weißt, Gott wird das wenden. Gott wird mich halten in diesem Moment. Ich bleibe im Gebet bei ihm. Ich bleibe in der Gemeinschaft. Ich bleibe im Evangelium. Ich halte das geduldig aus. In dem Moment passiert etwas. Nämlich, ich denke, was man hier eintragen müsste als Wort ist Bewährtheit. Wir sind nicht in der Prüfung, sondern in dem Moment, wo ich die Geduld wirklich aufbringe, werde ich ein bewährter Christ. Bewährt sich mir die Hoffnung? Lebe ich wirklich von der Hoffnung und zeige, dass diese Hoffnung mächtig ist in meinem Leben? In dem Moment, wo ich nur einfach aushalte, sage ich, ja, Gott wird etwas tun. Und dann zeige ich das. Ich muss mir mein Leiden nicht suchen. Keiner von Ihnen muss sich das Leiden suchen. Gott wird schon wissen, was er Ihnen in den Weg stellen wird. Und wir können auch bitten, dass das, wie gesagt, nicht zu lange dauert. Aber wenn du dann einfach geduldig durch diese Zeit hindurchgehst, wirst du ein Zeugnis geben von dieser Hoffnung, die in dir lebt. Und das ist ein Märtyrer, ein Zeugnisgeber. Martys ist der Zeuge. Wir müssen vielleicht nicht den großen Weg gehen. Wir müssen nicht das große Leiden angehen. Aber wir sollen nachfolgen im Leiden. Das Kreuz ist die Mitte unseres Glaubens. Und wenn ich ein Leiden, eine Trübsal mit Geduld trage, dann gebe ich meiner Gemeinde Zeugnis. Dann gebe ich den Menschen an meiner Seite Zeugnis von dem Glauben, der in mir wohnt. Dann bezeuge ich, dass ich der Hoffnung lebe. Und das ist Bewährtheit. Und diese Bewährtheit, dass es mir gelingen darf, dass der gute Ausgang ist nicht, dass die Krankheit von mir genommen wird. Vielleicht nicht. Vielleicht werde ich sterben. Der gute Ausgang ist nicht, dass vielleicht, was weiß ich nicht, die Gemeinde in einem Jubel dann irgendwann die große Evangelisation erlebt. Der gute Ausgang ist vielleicht nicht, dass wir eine andere Kirchenleitung kriegen, die wieder hinwirkt auf Mission und für die Mission das Wesentliche ist. Der gute Ausgang ist allein der, dass du ein bewährter Christ wirst in deiner Gemeinde. Und davon geht ein Licht aus. Das ist Gottes Kraft. Wir müssen nichts Großartiges tun. Wir müssen nicht mit unserer Glaubenskraft, sozusagen das große Heil vollbringen, indem wir es herbeibeten, sondern wir sollen es herbeigeduldig sein. Das wird Ausstrahlung haben. Das wird ein bergeversetzender Glaube sein. Das wird Mission treiben in unseren Gemeinden. Das ist der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Das ist der Weg Jesu Christi. Einen anderen werden wir nicht haben. Amen.